doch diskriminieren, weil das ja alles kriminell ist. Und bei den Lesben war ja eh keine Kriminalisierung im Spiel. Und damit ist das sozusagen dann Regel gewesen. Das haben die im Grunde maßgeblich mitbewirkt. Für das kleine Häufchen, was sie waren, ist das schon eine bemerkenswerte Leistung.
Am 18.04.2018 wurde auf deine Initiative hin ja eine Wegmarke aufgestellt in München. Was kannst du uns über das Projekt sagen und wo kann man die Wegmarke denn besichtigen?
Findet das in der Güllstraße vor dem Frauentherapiezentrum. Und dieses Haus hieß früher Frauenprojektehaus und es war eine ganze Reihe von frühen Gründungen von sogenannten autonomen Frauen-Lesben-Projekten da drin. Die waren alle heilfroh, dass sie irgendwo einen Raum hatten und zusammen einen Raum hatten zunächst erstmal, weil also einige hatten gar nichts oder waren über die Stadt verstreut und hatten halt immer riesige einfach Raumprobleme. Ja? Also wo treffen wir uns? Es war immer alles ziemlich prekär und die Idee war halt einfach jetzt mal einen Ort zu haben, der längerfristig haltbar ist. Und es gab auch zuvor nicht so sehr viel. Es gab, glaube ich, zwei Standorte, an denen jeweils ein Frauenzentrum waren. Und dann wurde da ganz viel geredet, was können wir jetzt machen, welche Projekte. Und dann entstanden da ein Strauß von Projekten und die mussten jetzt alle irgendwie untergebracht werden. Und in diesem Haus sind sie dann gelandet. Heute ist es so, viele dieser Projekte sind groß geworden. Die gehören heute wirklich zur sozialen Infrastruktur. Die gehen auch wahrscheinlich nicht mehr weg, weil man sie einfach braucht. Andere Projekte sind irgendwie verschwunden. Also es gab mal eine Frauenbibliothek zum Beispiel, die ist weg. Eine Frauenmitfahrzentrale, die ist weg. Und so, aber die wurden eine Zeit lang also auch mit Vehemenz betrieben. Und das Lesbentelefon war da, glaube ich, auch mal eine Zeit lang untergebracht. Und das ist ja die Keimzelle von Letra und Letz. Und daran hat aber alles eigentlich nichts mehr erinnert. Und noch vorher, ich glaube, das war 16 oder so, bin ich mal in einem Restaurant gelandet in der Schmellerstraße. Da war früher die Frauenkneipe. Nicht in diesem, wie sich nachher herausstellte, sondern im Nachbarhaus. Die hatten aber alle dieselbe Architektur. Und ich kam mir irgendwie so vor wie im schlechten Film. Ich habe die Bilder von mir gesehen, wie ich früher in dieser Kneipe saß. Und jetzt saßen da ganz andere Leute und es wurde ganz anderes Essen serviert und das war irgendwie etwas befremdlich, ja, also wie sich so die Zeitebenen im Kopf überlagert haben. Und da habe ich gedacht, nee, das ist ja eigentlich unsere Geschichte und das finde ich irgendwie also ziemlich schwierig, dass hier überhaupt gar nichts daran erinnert und mir entschwindet hier gerade ein ganz wesentliches Stück meiner Lebensgeschichte und es gibt bestimmt auch noch andere, denen das so geht und überhaupt ist ja einiges da passiert, was einfach wichtig war. Also jetzt in dieser Kneipe, die war einfach, glaube ich, die erste Frauenkneipe nicht so kommerzieller Art. Es gibt natürlich die Subs, die gab es immer, heute gibt es nur für Frauen, also jetzt nicht mehr so, ja, aber gab es lange. Und dann gab es eben diese Frauenkneipe, die war ein bisschen anders ausgerichtet. Die hatten auch so einen Nebenraum, in dem sich dann dieses Frauenprojektetreffen zeitweise getroffen hat oder auch mal irgendwelche anderen Gruppen. Und über die Straße war dieses Frauentherapiezentrum. Und ich habe dann gesagt, das muss doch für diese ganzen Sachen mal irgendwie einen Hinweis geben, dass das da war. Ja, sonst steht an jedem Baum, wer da geboren ist und was weiß ich. Hier steht gar nichts. Und ich hatte es auch in anderen Städten schon gesehen, dass es eben doch Hinweise darauf gibt, wenn da irgendwie Frauen gelebt haben, die irgendwas geleistet haben oder irgendwie wichtig waren und so. Aber in München war da also jetzt nicht so allzu viel zu besichtigen. Und ich habe mir überlegt, also welche Orte könnten das sein? Und in der Güllstraße waren einfach die Bedingungen günstig. Da war immer noch Frauenprojekte drin. Es war auch so, dass ich da offene Türen eingerannt bin. Also die fanden das toll. Und die Besitzerin des Hauses, die ist wohl selber auch feministisch irgendwie angehaucht, die hat überhaupt kein Problem damit gehabt, da was zu machen. Nur das Geld musste man irgendwie auftreiben. Und dann haben wir halt dieses Schild da renovieren lassen und gleichzeitig eben dieses Schild an den Zaun montiert, wo das so ein bisschen erklärt ist, was hier eigentlich stattgefunden hat in dem Haus. Und das ist wahrscheinlich auf Dauer also noch wichtiger oder es ist auf jeden Fall mehr Informationsfülle da. Wir haben diesen Projekten, die damals da waren, nachgespürt. Ich habe die alle angeschrieben, sofern sie noch existieren und habe sie gebeten, jetzt einfach ihre Geschichte irgendwie ein bisschen aufzuschreiben. Und dann bin ich den Projekten nachgegangen, die nicht mehr existierten, habe versucht herauszufinden, was ist eigentlich jetzt mit denen geworden, was ist da passiert. Und dann haben wir zu jedem Projekt, was damals da war, was da hingeschrieben. Und dann haben wir natürlich eine schöne Eröffnungsfeier gemacht. Also für mich war es ein großes Erlebnis und ich hoffe auch für die Frauen, die da irgendwie sich wiedergefunden haben. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich. Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Willkommen zurück in unserer Sendung nach dieser kurzen Unterbrechung. Wir wollen jetzt mit einer Kollegin von Ariane sprechen, mit Linda Strehl, die auch im Queeren Archiv in München tätig ist. Und sie erzählt uns zunächst, wie das Archiv entstanden ist.
Es ist vor 25 Jahren entstanden. Wir haben ja heuer unser 25-jähriges Jubiläum. Und da haben sich damals Schwule und Lesben zusammengetan, die sich für Geschichte interessieren, immer noch. Und dann eben Zeugnisse zusammengetragen und Leute eingeladen zu Erzählcafés, die dann erzählt haben. Man hat es aufgenommen, man hat Interviews zusammengeschnitten und eine Hörbibliothek draus gemacht. Die wollten einfach die Zeugnisse bewahren, weil sie gemerkt haben, ja, da ist jetzt einfach schon viel aufgelaufen und wenn wir das nicht aufbewahren, dann tut es auch sonst kein Archiv. Das Besondere daran war damals, dass Schwule und Lesben gemeinsam an einem Projekt gearbeitet haben und das machen sie auch heute noch. Inzwischen sind wir inklusiver, trans, bi, inter, queer generell und das war für die damalige Zeit jetzt nicht so selbstverständlich. Also es gab immer wieder Kooperationen bei zwei Kulturfestivals, dem Bio Rosa 1985 und 86, wo es mal so eine schwule Kulturwoche, Entschuldigung, eine schwul-lesbische Kulturwoche gab zweimal und dann hat sich das aber wieder verlaufen. Also diese Kooperationen waren in der Szene damals nicht so üblich, wie das jetzt heute der Fall ist.
Ja, heute ist es vielleicht auch einfach unter diesem Begriff queer gefasst und damals waren das noch mehr so einzelne Interessensvertretungen für
ganz
die
genau, ja. Aha. Ja, das, durch den Begriff queer ist das jetzt alles viel einfacher geworden, ja.
Welche Ausstellungsstücke bei euch im Archiv beziehen sich denn auf die lesbische Bewegung?
Also wir haben ja dieses schöne Pseudo-Verkehrsschild sozusagen, wo wie so ein Vorfahrt-Achten-Schild statt dieses Ausrufezeichens eine Frau läuft und unten drunter steht Vorsicht Lesben. Das ist eins unserer Prunkstücke. Das stammt von den Münchner CSDs aus der Mitte der 90er, glaube ich. Und wurde eben auf den CSDs auch mitgeführt, teilweise auch auf einem Wagen. Sollte eben so ein bisschen verhohne piepeln, diese Angst der Leute vor den Lesben, die die Töchter verführen und so. Genau.
Geil.
Naja.
Also natürlich schon eine heftige Sache eigentlich, dass da schon dieses Klischee anscheinend da war, dass man da aufpassen muss, dass die Mädels sich nicht untereinander verführen.
Ja, ja, genau. Und es richtet sich natürlich auch an die Männer, die Lesben alle als Mannweiber bezeichnen oder bezeichnet haben. Und ja, es ist einfach so ein Akt der Selbstermächtigung.
Gibt's Ausstellungsstücke, zu denen du selber einen persönlichen Bezug hast?
Also meine persönliche Meinung zählt da eigentlich nicht so richtig, denn wir sind einfach ein Archiv und da spielt jetzt meine persönliche Meinung gar nicht so eine Rolle, sondern wir sind ja also ich sage immer, wir sind das Gedächtnis der Bewegung. Wir sind zwar mittendrin in der Münchner Szene, wir kriegen ja viele Sachen von den Institutionen oder sammeln Flyer ein und haben viele Kooperationen und so. Also wie gesagt, mittendrin und gleichzeitig aber haben wir so eine Art Beobachterposten. Wir gucken halt von oben drauf, was ist denn da gerade und versuchen das zu sammeln und aufzubewahren und einfach neutral anzugucken. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, was wurde denn vor 30 Jahren bei uns im Forum alles gesammelt, auch das kann man jetzt ja schon wieder kritisch beleuchten. Also das ist einfach eine riesen Fundgrube und die Aufgabe eines Archivs ist ja auch, die Sachen jetzt nicht zu sagen, bei dem einen, ah, das ist bäh und bei dem anderen, oh, wie super toll, sondern einfach ein Abbild der Gegenwart und dann eben der Vergangenheit zu bieten.
Genau, ohne das zu bewerten.
Ja, genau. Also da ist meine persönliche Meinung jetzt, wie ich was finde, nicht so wichtig. Also das ist erstmal alles interessant. Ich habe einen persönlichen Bezug zu den 3 oder 4 Kisten, die wir haben von dem schwul-lesbischen, wie es damals noch hieß, Chorfestival, Various Voices 2018. Also das ist ein internationales Chorfestival, das alle 4 Jahre stattfindet. Und jetzt war München mal wieder dran und da haben wir die ganzen Dinge bekommen, die dort benutzt wurden sozusagen. Also da geht es ja um Singen und es gab auch ein öffentliches Singen auf dem Odeonsplatz. Da wurden die Carmina Burana aufgeführt und da haben wir zum Beispiel die Stimmgruppenschilder, also große Plakate, wo drauf steht Sopran, Alt, Tenor und so weiter, damit die Leute sich unter ihrer richtigen Gruppe dann sammeln konnten zum gemeinsamen Singen. Oder da sind Buttons drin, da ist der Rucksack drin, der damals verteilt wurde, die T-Shirts vom Festival, die Programmhefte und auch die ganzen Transparente. Und eine riesige Fahne, eine Regenbogenfahne, die 14,5 Meter lang ist, die am Odeonsplatz da wehte, an diesen riesigen Fahnenstangen, die da stehen, neben einer Flagge der Stadt München. Das haben wir alles im Forum und der persönliche Bezug ist dass ich damals mitgeholfen habe. Also ich singe nicht, aber ich habe die Organisation der Freiwilligen unterstützt. Da waren 300 Leute, die da mithelfen mussten, die die Chöre begleitet haben und die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Und da war ich in der Orga mit beteiligt. Und das war ein super Festival mit super Wetter und viel guter Laune und viel Lob am Ende. Und deswegen schätze ich diese Dinge, die wir da haben, auch sehr.
Gibt es momentan Projekte, an denen ihr im Archiv arbeitet?
Naja, wir haben ja immer eine ganze Menge Projekte. Also es gibt Projekte von Einzelpersonen. Zum Beispiel haben wir jetzt jemanden, der noch gar nicht Mitglied im Forum ist, der aber uns im Netz gefunden hat und der Informationen zu schwulen Kneipen der 90er gesucht hat, weil er in der Zeit selbst Coming Out hatte und viel in München unterwegs war. Und der wandelt jetzt gerade auf seinen eigenen Spuren sozusagen und fotografiert die Orte, wo die Kneipen, die es ja oft nicht mehr gibt heute, sich einmal befunden haben und stellt die den alten Fotos gegenüber. Und das macht er wirklich aus genau der gleichen Perspektive, fotografiert er die, wie sie eben auf diesen alten Fotos drauf sind. Und es gibt eine super Gegenüberstellung und der sammelt da alle möglichen Daten auch noch dazu, versucht mit den Wirten zu reden oder mit den Ex-Wirten. Da haben wir ja selber im Forum auch schon eine ganze Menge Materialien. Wir haben ja Interviews mit den Szenewirten. Und das ist ein super Projekt im Moment, weil da einfach ein Haufen zusammenkommt und das dann mal so richtig, also das ist dann einfach die schwule Kneipengeschichte der 90er Jahre und das macht er quasi alleine im Moment noch. Aber jetzt hat er aufgerufen, ob nicht da eine Gruppe sich bilden möchte, die das einfach weiter vertiefen möchte. Das ist so ein kleineres Projekt und ein großes. Also wir verleihen natürlich auch immer wieder Sachen an andere Museen. Das sind dann eher kleinere Sachen mit großer Wirkung. Also wir haben ja die Zeitschrift Die Freundin aus den 20er, 30er Jahren aus der Weimarer Republik, eine frühe Lesbenzeitung, die sehr oft angefragt wird, weil wir die inzwischen auch online gestellt haben. Und da haben wir zum Beispiel ein Exemplar an das Filmmuseum in Frankfurt ausgeliehen, die jetzt letztes Jahr eine Ausstellung gemacht haben zu Frauen im Kino der Weimarer Republik. Genau, und da wurde tatsächlich diese Freundin in einem Film gezeigt. Da gibt es eine Szene, da kauft eine Frau am Kiosk die Ausgabe der Freundin und genau diese Ausgabe konnten wir liefern. Und die ließen halt im Museum dann den Clip laufen und nebendran lag unser Exemplar. Und das ist natürlich schon toll, wenn wir dann unsere kostbaren Sachen da auch mal wirklich in größere Museen bringen, wo sie echt eine große Reichweite haben, die jetzt auch halt nicht nur queere Menschen anspricht. Ach so, ja, und unser größtes Projekt im Moment ist ja die Schaffung, also erstmal eine Datenbank zu erstellen, wo alle unsere Bücher und Zeitschriften, unsere Objekte drin sind, die Poster, unsere ganzen Audiospuren, die Interviews. Und das ist teilweise bereits in einer Datenbank, das soll aber alles optimiert werden und auch anschlussfähig gemacht werden fürs Internet, also durchsuchbar werden, so eine Art Metakatalog. Und da sind nicht nur wir am Arbeiten, sondern es gibt ja mit dem Dachverband Queer Search so einen Zusammenschluss von den queeren deutschsprachigen Archiven in Deutschland, Schweiz, Österreich und die Niederlande sind lustigerweise auch noch mit dabei, die eben so einen großen Verbundkatalog schaffen wollen. Und da geht es jetzt gerade darum, wie soll das aussehen, wie kann sowas aussehen, wer liefert welche Daten, in welchem Zustand sind die Daten. Das ist einfach eine langfristige Angelegenheit und das wird viel Zeit brauchen, aber am Ende ist das alles erschlossen und man kann online recherchieren und muss nicht mehr bei uns jeweils fragen. Das ist jetzt nicht nur für einzelne Forschende super, sondern einfach auch für die Institutionen, die dann gleich sehen, ja, das haben die, das können wir doch mal anfragen.
Da hätte ich gleich eine Anschlussfrage, weil du erzählt hast von dem Projekt, wo es um die schwule Kneipe Geschichte geht. Und sowas Ähnliches habt ihr ja schon mal gemacht, auch mit der lesbischen Kneipengeschichte in München.
Genau, ja, das haben wir auch gemacht, beziehungsweise ist immer noch ein laufendes Projekt. Das ist jetzt nicht so sehr mit Fotos verbunden, sondern da laufen dann Interviews mit den alten Wirtinnen, so sie denn überhaupt noch am Leben sind oder in München sind, oder mit Gästinnen der Kneipen, die dann erzählen, wie es eben damals war, was gab es denn da so für Geschichten. Da gibt es ja immer ganz lustige Geschichten von den Faschingspartys oder welche Animositäten hat es auch gegeben innerhalb der Szene. Was ist mit der autonomen Frauenbewegung zum Beispiel? Die sind ja nicht in die gleichen Kneipen gegangen, wie jetzt die Frauen, die zu Inges Karotte zum Beispiel gegangen sind. Und das ist mehr so ein Erzählcafé, dann nehmen wir die Gespräche auf und versuchen so in einer Liste zu rekonstruieren, welche Kneipen gab es denn von wann bis wann und welche Wirtin hat die jeweils geführt. Und da gibt es ja natürlich tausend Überschneidungen. Die eine hat dann mal noch zwei Disco-Reihen organisiert. Und all diese Sachen, die sind auch schon teilweise gut erschlossen. Die Ariane hat ja einmal das Was, Wann, Wo ausgewertet, einige Jahrgänge. Das ist die Zeitschrift, also nee, das war so ein Veranstaltungsflyer, den das Kofra in der Baderstraße rausgegeben hat, monatlich so ein Vierseiter über was läuft gerade für die Frauen und die Lesben in München, also Veranstaltungen, Selbsthilfegruppen, auch so eine Pinnwand mit Flohmarkt oder Wohnungsangebote und eben auch so die Partyangebote. Und da hat die Ariane dann geschaut, welche Partyreihe war denn wann. Also das ist auch ziemlich hilfreich gewesen. Was daraus wird, wissen wir noch nicht so genau. Vielleicht gibt es dann auch wieder eine kleine Veröffentlichung auf der Webseite dazu, wenn dann mal alles, was wir so finden können, zusammengetragen ist. Das läuft parallel und es liegt in der Natur der Sache, dass die schwulen Männer sich jetzt nicht vornehmlich für die lesbische Kneipengeschichte interessieren und umgekehrt, aber da gibt es schon Überschneidungen und Verbindungen, wo man dann auch miteinander darüber redet und die Projekte in den Teamtreffen vorstellt und also die finden durchaus Interesse. Also das ist jetzt nicht so separiert. Das ist ja gerade das Schöne bei uns.
Man kann ja bei euch auch Stadtrundgänge machen. Wie kann man sich denn so einen Stadtrundgang vorstellen?
Ja, das kommt ganz drauf an, wer diesen Stadtrundgang hält. Also wir haben inzwischen eine größere Gruppe von Leuten, die Stadtführungen anbieten und da bringt halt jede Person ihre eigene Expertise mit und macht so ihren eigenen Rundgang nach den eigenen Vorlieben. Also es gibt aber trotzdem so eine Art Grundgerüst, würde ich jetzt mal nennen, oder wenn jemand neu einsteigt, kann man ja auch der Grundroute sozusagen folgen. Wir machen das so, also ich mache das vor allen Dingen so, wenn ich eine halte. Ich mache das so, dass ich Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz anfange. Das ist im Glockenbachviertel, weil da ja sozusagen die, also nicht an diesem Ort, aber mit dem Karl-Heinrich-Ulrichs ist ja ein Meilenstein der zumindest Schulenemanzipation. Und dann gehe ich weiter zu dem Ort, wo die Teestube war vom VSG. Eine frühe Schule-Emanzipationsgruppe hat sich da getroffen. Das ist gleich um die Ecke da. Und dann ziehe ich so durchs Glockenbachviertel und weise auf verschiedene Kneipen hin, die es nicht mehr gibt, lese teilweise Zeitzeugenberichte vor, ich zeige Bilder und dann geht das Ganze so meandernd bis zum Sendlinger Tor, wo die AIDS-Säule von Wolfgang Tillmanns steht. Und wenn die Zeit noch reicht, gehe ich noch bis zum Mahnmal für die Verfolgten des Nationalsozialismus am Oberanger. Also es ist eine Stadtführung, die jetzt nicht so sehr sich nach den Punkten richtet, wo wirklich was passiert ist, sondern wo viele Informationen einfach zusammenfließen. Weil beispielsweise die Lesbengeschichte sich jetzt nicht so sehr im Glockenbach abbilden lässt, sondern die Projekte waren weit verstreut. Also der Frauenbuchladen, der war ja in der Barer Straße jetzt zuletzt. Der ist ja seit letztem Jahr geschlossen, hat zum Glück diesen Nachfolger mit dem queeren Buchladen Glitsch gefunden. Die waren ja ganz früher in der Arztstraße in Schwabing weiter oben und an der Münchner Freiheit gibt es auch noch Dinge, auf die man hinweisen könnte. Da gab es in den 70er Jahren einen riesigen Frauenkongress, wo über 1000 Lesben angereist sind. Also es war ein Mordsding. Und da kann man natürlich dann nicht einfach mal kurz so hinfahren. Also die Orte gibt es ja dann auch gar nicht mehr. Deswegen kann man viele Sachen einfach während des Stadtrundgangs erzählen. Also da eignet sich besonders gut der Stephansplatz, wo ja immer der Pink Christmas jetzt stattfindet. Und da erzähle ich dann zum Beispiel ganz viel über die Frauenprojekte in München. Güllstraße wäre auch noch sowas. An der Potschi-Straße, da ist ja seit über 30 Jahren so ein Frauenprojekt. Das liegt halt alles nicht so, dass man es mit einem Ruck abarbeiten könnte. Genau.
Für Geschichte interessiert sich auch meine letzte Interviewpartnerin Lara Letwa. Mit den anderen beiden Frauen verbindet sie außerdem, dass sie auch im queeren Archiv, allerdings in Berlin, bei Spinnboden e.V. arbeitet. Sie hat Gender Studies studiert und ich bin gespannt, was sie für Perspektiven in die Sendung mit einbringt.
Ich hatte damals, als ich Gender Studies studiert habe, einfach wie alle auch dann so ein Thema für meine Masterarbeit, Abschlussarbeit gesucht. Und mich hat einfach Archiv und Geschichte schon immer sehr interessiert und im Spinnboden-Lesben-Archiv, wo ich jetzt eben auch arbeite, dort gibt es noch sehr viel unaufgearbeitetes Material und das Material von dem Lesbischen Aktionszentrum West-Berlin, was so ein bisschen der Grundstock auch von dem Spinnboden-Archiv ist, der war eben noch nicht so krass erfasst oder in Forschung irgendwie eingeflossen. Und da hatte mich jemand darauf hingewiesen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, mich interessiert es voll, wie haben so diese ersten autonomen Lesbengruppen in den 70er Jahren, ja, was waren so deren Politiken, was waren deren Anliegen, inwieweit lässt sich das auch mit so queeren Positionen irgendwie zusammendenken, ja, was war irgendwie so aus heutiger Sicht richtig cool, was die gemacht haben, was sind vielleicht auch Sachen, wo man so selbstkritisch nochmal gucken kann, wie auch gegenwärtig immer im eigenen Aktivismus oder so. Und ich glaube, ich wollte ein bisschen so einen Teil von eigener Geschichte, so von Politisierung und so weiter einfach wiederfinden und mich hat so total interessiert, was die Brücken halt zu heute sind, weil ich total daran glaube, dass Geschichte immer ganz wichtig ist für Communities oder auch für Menschen individuell, um so die Gegenwart zu verstehen und auch so Visionen für die Zukunft zu entwickeln, für eine sozial gerechtere Welt, sage ich mal. Deswegen fand ich es dann total spannend, sich mal spezifisch mit einer der ersten lesbischen Gruppen in den 70er Jahren zu beschäftigen, also BRD und was die so gemacht haben, was die angetrieben haben. Der Spinnboden ist quasi so informell oder inoffiziell, sage ich mal, aus diesem lesbischen Aktionszentrum West-Berlin hervorgegangen. Wir nehmen da immer so intern das Anfangsdatum 1973, weil dort wurde in einer Protokollnotiz von dem LATZ festgelegt, dass ja so ein sogenanntes Archiv, so eine Kontaktzentrale aufgebaut wird. Da ging es erstmal eigentlich darum, dass die Unterlagen der Gruppe gesammelt werden, also für politische Organisierung. Und das ist quasi wie so ein Startpunkt. Das war aber weniger ein, wir bauen jetzt ein lesbisches Archiv auf, sondern was ist sinnvoll für politische Organisierung und Vernetzung. Und irgendwann gab es dann eine Archivgruppe in diesem LATZ und die haben auch angefangen, Zeitungsausschnitte zu lesbischen Themen zu sammeln. Und die hatten einen eigenen Buchvertrieb, wo sie lesbische Klassiker aus den 1920er Jahren wieder aufgelegt haben. Und irgendwann, als die Gruppe sich dann aber so ein bisschen aufgelöst hat, hat halt eine Person, eine Historikerin, Gudrun Schwarz, hat dann die ganzen Unterlagen gefunden und die zu sich nach Hause genommen und gesagt, hey, da müssen wir jetzt irgendwie was draus machen, und hat dann mit anderen Lesben wirklich so offiziellen Lesbenarchiv aufgebaut und aufgemacht, auch aus diesem Impetus, wir müssen unsere Geschichte selbst bewahren, weil sie niemand sonst das quasi für uns tut. Und dann wurde auch richtig ein Verein gegründet und ein kleiner Rundbrief herausgegeben und so weiter. Und diese offiziellen Anfänge liegen eben in den 80er Jahren und die inoffiziellen in den 70er Jahren. Wir haben letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert mit 73 als Startpunkt, und Gudrun Schwarz hat auch diese Geschichte in den 70er Jahren der Archivgründung als so Love Story Archive bezeichnet, weil es so ein bisschen diesen Mythos gibt oder die Legende, gar kein Mythos, dass halt diese Aktenordner des LATZ immer so von Bett zu Bett gewandert sind, also unter Betten gelagert wurden, je nachdem, welche Leute sich dort getrennt haben oder zusammengekommen sind. Und das ist auch ganz viel die Geschichte von so Graswurzelarchiven, von marginalisierten Communities, dass eigentlich die Anfänge von Archivierung immer auch in privaten Zuhause liegen oder so, genau.
Gefühlt passiert ja derzeit auch eine Spaltung innerhalb dieser Bewegung. Können Sie lesbisch-feministische Positionen umschreiben, die eventuell einen ausschließenden Charakter haben?
Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja in jeder Bewegung gibt es irgendwie Konflikte. Und was ich so ein bisschen sehe in so spezifischen lesbisch-feministischen Kontexten, was auch sehr erstarkt ist, ist eben so eine trans-exkludierende, radikal-feministische Position, wo auch viele Lesben sozusagen ja teilweise beteiligt sind. Und das sind ja ganz explizit irgendwie politische Organisierungen, wo es darum geht, zu definieren, irgendwie ja Geschlecht quasi in so sehr starren Grenzen zu definieren und insbesondere zum Beispiel Transpersonen auch von diesen Bewegungen auszuschließen und sehr stark an so einer Vorstellung von vermeintlich biologischem Geschlecht so festzuhalten. Und da gibt es ja eben diese trans-exkludierenden radikal-feministischen Bewegungen, die sich auch ganz explizit zum Beispiel gegen das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland positionieren und dadurch auch ganz klar auf einer rechtlichen Ebene sozusagen irgendwie so versuchen zu intervenieren. Und ja, das würde ich sagen, das ist da so derzeit, sag ich mal so, in den letzten Jahren auch international sehr groß geworden. Und wovon sich ja auch viele Teile von lesbischer und Viererbewegung auch explizit abgrenzen, weil es da natürlich nicht darum geht, in diesen Politiken irgendwie queere Personen auszuschließen.
Halten Sie das Problem für einen Generationenkonflikt?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin immer so ganz großer Fan davon, dass ich immer glaube, in jeder Generation gibt es so ihre Konflikte. Und auch in den 70er Jahren war die Bewegung irgendwie schon total divers. Und auch dort wurden schon Leute ausgeschlossen oder eingeschlossen. Oder es wurden bestimmte exkludierende Vorstellungen irgendwie formuliert. Und ich finde es super wichtig zu sagen, also genau, es gibt ja ganz viele Allianzen auch mit älteren lesbisch-queeren Personen, die auch diese Politiken zum Beispiel von trans-exkludierenden Radikalfeministinnen gar nicht mittragen. Deswegen für mich ist es nie ein Generationenkonflikt, sondern es ist immer ein Konflikt von politischen Positionen. Und den kann es innerhalb von Generationen geben, gibt es auch immer. Oder natürlich auch zwischen Generationen, aber das ist für mich nie der Grund. Und es gibt auch eben viele von diesen Stimmen auch schon aus früherer Zeit, die sich da, sage ich mal, für so ein sehr queeres Verständnis von Lesbischsein irgendwie stark gemacht haben. Und ich finde, dass das auch so ein bisschen so eine verdrehte Darstellung von Geschichte ist, wenn so getan wird, als ob es früher nur eine bestimmte Art zum Beispiel von Lesben gab oder so, sondern die Bewegungen waren eigentlich immer sehr genderqueer, würde ich sagen.
Welche aktuellen theoretischen Ansätze finden Sie denn besonders interessant für die lesbisch-queere Bewegung?
Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, muss ich mal kurz persönlich sagen, weil ich bin gar nicht mehr so krass in so einem akademischen Theoriediskurs drinne. Ich finde es super spannend, dass ich das Gefühl habe, dass gerade im Bereich so queere Archive viel sehr, sehr gute Theorie in den letzten Jahren entstanden ist, insbesondere auch aus schwarzen queeren Perspektiven oder queeren Perspektiven of Color, die auch so ein bestimmtes, sage ich mal, so sehr institutionelles, koloniales Verständnis von Archiv so aufbrechen. Da finde ich, gibt es viele spannende Sachen, wo aber sehr, sehr viele Leute sich tausendmal besser auskennen als ich. Ja, und ansonsten finde ich immer sehr spannend theoretische Ansätze, die sich halt sehr mit so einer gelebten Praxis irgendwie zusammen denken. Und da gibt es gerade in der lesbischen Geschichte, finde ich, so ganz viele tolle Personen, die immer so einen sehr praxisnahen Theorie produziert haben, sage ich mal. Und auch natürlich in der Gegenwart. Genau, aber leider kann ich nur so allgemein gerade auf die Frage antworten.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, ich wünsche mir einfach sehr, ja, sowas ganz Grundlegendes, was auch so weit über die lesbisch-queere Community, glaube ich, hinausgeht. Einfach eine gerechtere Welt, in der es irgendwie nicht um Wirtschaftswachstum und Profite geht, sondern wo quasi Menschenleben zentriert werden, überall auf der Welt und auch in so einer globalen Politik und wo es so einfach ein Umdenken irgendwie stattfindet und diese ganzen Krisen und Katastrophen unserer Zeit und die ganzen strukturellen Diskriminierungen, die es gibt, irgendwie ja einfach auf eine Art überwunden werden können. Aber das ist wirklich eine sehr visionäre Vorstellung in diesen Zeiten, glaube ich. Aber ja, ich wünsche mir, glaube ich, immer auch innerhalb von lesbisch-queeren Communities, und das passiert auch ganz viel, finde ich, in Berlin und international, dass es so ein ganz weites Verständnis davon gibt, also dass irgendwie die Personen in lesbisch-queeren Communities in sehr viele verschiedene Kämpfe involviert sind und dass irgendwie kein Kampf isoliert gekämpft werden kann, sage ich mal, auf so einer Ebene von sozialen Bewegungen, sondern dass es wichtig ist, wie können wir so eine sozial gerechtere Welt für alle Menschen und die Umwelt und so weiter herstellen. Und dafür finde ich es immer sehr wichtig, Community-Kämpfe und Bewegungen so zu verbinden und die Differenzen aber natürlich ganz klar auch immer herauszuarbeiten und stehen zu lassen und mitzudenken, die es gibt.
Well, we're a long way from the Stonewall Inn. I'm standing on this platform, no one's stopping me to sing. But there's a multitude of sins that can hide behind your hashtag. Tell me again how love wins. Well, there's nothing new about this rage. It's a war that's always waged. Like how no one bats an eye that when 50 of us die in it, it doesn't even make the Daily Mail front page. Well, sometimes it's like an uphill climb. Yes, sometimes it's like an uphill climb. But I'm right by your side, and that's what we call pride. No, you don't want to face the fact that each and every day we're still being attacked. And sometimes it's by guns, and sometimes it's by words, and sometimes it's by the North Carolina Bathroom Act. And yet, we're the same as everyone. We're all under the same sun. But if you're trying to suggest this is just about the West, we spent our whole lives looking down the barrel of that gun. And sometimes it's like an uphill.